Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wo es Tod gibt, gibt es den Wunsch nach Unsterblichkeit. Doch wie erstrebenswert ist die Vorstellung von einem unendlichen Leben wirklich? In der digitalen Welt könnten wir schon bald unsterblich werden. Dann nämlich, wenn es uns gelingt, einen möglichst echten digitalen Doppelgänger von uns zu erschaffen, der unseren Tod überdauert. Zukunftsmusik? Das Buch dazu gibt es jetzt, Die digitale Seele, geschrieben von Moritz Riesewick und Hans Block. Ein kurzer Einblick von Frederik Wirwig.
Werden wir bald Teil einer Realität sein, in der das Zusammenleben mit virtuellen Untoten ganz normal ist? Das ist die zentrale Frage, um die es sich in dem neuen Buch Die digitale Seele dreht. Moritz Riesewick, einer der beiden Autoren, sagte heute in unserem Programm, dass es schon jetzt einen großen Unterschied mache, ob wir alles speichern könnten, was wir erleben. Denn dadurch verändere sich das Gefühl, im Moment zu leben.
Wir haben einen jungen Mann getroffen in Toronto in Kanada, der seit 15 Jahren jeden Moment seines Lebens speichert in einem künstlichen Gedächtnis, das er sich geschaffen hat. Das heißt, wann immer er irgendetwas sieht, hört, kann er jederzeit zurück.
Doch nicht nur Fotos, Musik und Videos können gespeichert werden. Tatsächlich arbeiten Firmen weltweit inzwischen auch daran, Kopien von Menschen zu erstellen, die dann nach ihrem Tod als lebensechtes virtuelles Abbild mit ihren Angehörigen weiter kommunizieren können. Digitale Unsterblichkeit wird das genannt. Was dadurch hergestellt werden soll, erklärt der Co-Autor Hans Block.
Das heißt, dass sie all unsere Daten versuchen zusammenzubringen. Big Data ist da so ein Stichwort. Und daraus versuchen sie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Muster von uns Menschen zu imitieren. Also unseren Humor zu imitieren, so wie wir sprechen, unsere Stimme zu synthetisieren, dass sie genauso klingen.
Dies, so der Autor Hans Block, könne sogar die Erinnerungskultur verändern. Denn er sieht in der Erschaffung eines digitalen Doppelgängers von Verstorbenen nicht unbedingt eine Vermeidung von Trauer und Tod, sondern gerade eine Hinwendung zum Thema.
Nur ein Beispiel, es gibt zum Beispiel auch den Versuch in Amerika, die letzten Holocaust-Überlebenden unsterblich zu machen. Das heißt, dass wir trotzdem, obwohl wenn irgendwann niemand mehr da ist, noch das persönliche Gespräch suchen können mit historischen Zeitzeuginnen. Das könnte ja auch ein sehr, sehr positiver Effekt sein, Geschichte neu zu vermitteln, anders zu vermitteln, dieser Geschichte näher zu kommen.
Die Professorin und Kulturstaatsministerin AD Christina Weiß gab in unserem Programm zu bedenken, dass die Informationsflut überhand nehmen könnte, wenn alle einen digitalen Doppelgänger hätten.
Es ist ahistorisch natürlich. Also was Sie jetzt gar nicht bedenken, so scheint sich mir das Buch darzustellen, dass ja auch jede menschliche Äußerung abhängig ist von der Epoche, in der sie getätigt worden ist. Und wenn ich diese Epoche nicht studiere, dann kann ich 300 Jahre später nichts mehr mit der sogenannten Kopie eines Menschen anfangen.
Jeder Mensch müsse aus seiner Zeit heraus verstanden werden, was durch das bloße Abbilden allein nicht gelänge.
Gedanken über die digitale Unsterblichkeit, die wir jetzt teilen wollen mit dem Philosophen und Informatiker Kevin Baum von der Universität des Saarlandes, der auch für den Think Tank für gute Digitalisierung Algorithm e.V. arbeitet. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Dittmer.
Ist das denn für Sie ein wünschenswertes Zukunftsszenario, was wir da eben gehört haben, oder eher eine Horrorvision?
Naja, die positive Antwort darauf lautet, ich kann irgendwie den Appeal des Versprechen eines ewigen Lebens als etwas Angenehmes und Wünschenswertes nachvollziehen, dass man sich das wünscht und insbesondere vielleicht auch für Zeitzeugen, kann ich irgendwie verstehen. Insgesamt finde ich das doch alles sehr gruselig.
Aber wir reden ja jetzt eigentlich auch so ein bisschen von diesem digitalen ewigen Leben. Genau, das ist ja nicht die wirkliche Unsterblichkeit.
In der Tat, also die Services, die wir da heutzutage sehen und die wir in absehbarer Zeit sehen werden, bieten keine Unsterblichkeit. Die bieten Abziehbildchen von Personen. Ja, Sie sehen das schon daran, wir werden wahrscheinlich noch lange dafür brauchen, den sogenannten Turing-Test zu schaffen, ja, in dem ein Programm irgendwie es schafft, vorzugeben, es wäre ein Mensch und damit andere Menschen täuschen kann. Da müssen Sie nur irgendeinen Menschen davon überzeugen, dass es sich um irgendeinen anderen Menschen handelt. Jetzt stellen Sie sich vor, wie schwer das wäre, wenn ich ein Programm schreiben müsste, das Ihnen vorspielt, Ihr Mann zu sein. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Dimension.
Aber es gibt ja schon täuschend echte Versuche. Ich erinnere mich, das ist jetzt schon eine Weile her. Da gab es, glaube ich, in Südkorea mal eine Frau, die dann mit ihrem verstorbenen Kind sprach. Also auch eine digitale Kopie. Das war eigentlich wirklich auch ganz gruselig.
Ja, das ist erstens auch gruselig und zweitens funktioniert das natürlich in den Kontexten, für die wir diese künstlichen Intelligenzen trainieren können. Wir haben Daten für gewisse Gespräche. Ich kann Chatverläufe zwischen Mutter und Tochter auswerten und Mailverkehr und Interaktionen in sozialen Medien und kann daraus für einen ganz engen Kontext vielleicht etwas hinbekommen, was ein paar Minuten als Zaubertrick funktioniert. Aber wie gesagt, das sind Abziehbildchen der echten Person. Jedes echte Gespräch wird daran scheitern.
Kann das denn eine neue Erinnerungskultur werden?
Tja, da müssen Sie eigentlich einen Experten für Kultur und Anthropologie fragen. Es wird sicherlich unsere Einstellung dazu ändern. Ja, wenn wir die Möglichkeit haben, auch an einem schlechten Tag nochmal einem Verstorbenen eine Nachricht zu schicken und er antwortet mit dem Emoji, von dem wir ausgehen, mit dem er wirklich reagiert hätte. Ja, vielleicht hilft das. Vielleicht kann es auch, was größere Fragen angeht, beispielsweise Erinnerungskultur, wenn es um die Shoah geht und so weiter, da kann das eventuell tatsächlich einen Unterschied machen. Ich glaube aber nicht, dass wir dafür digitale Klone echter Menschen brauchen.
Es ging ja eben auch um den Wesenskern des Menschen, den man versucht, mit Daten oder aus Daten herauszulesen. Ist es realistisch zu glauben, dass mittels Algorithmen so etwas wie eine Seele eines Menschen dann wirklich irgendwann entstehen kann?
Ja, wenn Sie über die Seele reden wollen, müssen Sie mit einem Theologen sprechen, befürchte ich. Das ist ein unsterbliches Ding, das unveränderlich sein soll und so weiter. Hier geht es wirklich um einen Wesenskern im Sinne von Verhaltensdisposition. Ja, es geht um anscheinend eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die voraussagt, was jemand tun würde, wie er sich verhalten würde, was er schreiben würde. Und da sind wir natürlich dran. Ja, wenn Sie so wollen, ist das, was hier entwickelt wird, ein komplementäres Konzept zum sogenannten Überwachungskapitalismus. Wir sammeln Daten, um herauszufinden, wie wir bestimmte Nutzer dazu bekommen können, bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen. Was sie jetzt haben, ist, sie nutzen diese Daten, die sie sonst genutzt hätten, um zum Beispiel einem Nutzer die Werbung anzuzeigen, auf die er klickt, oder ihn dazu zu bewegen, ein bestimmtes Produkt zu kaufen, um diesen Nutzer wirklich komplett zu simulieren. Insofern arbeiten wir sowieso aus einem anderen Blickwinkel genau daran. Ja, das ist genau dasselbe Vorhaben, das hier passiert. Das wird nur anders ausbuchstabiert.
Was sagen Sie denn als Philosoph? Ist ein unendliches Leben nicht genauso schwer aushaltbar wie ein unendliches Nichtleben?
Tja, ein unendliches Nichtleben kann keiner aushalten, weil er es nicht lebt. Aber ein unendliches Leben kann wunderbar sein, wenn jemand unendlich lange leben möchte. Ja, also wenn Sie fragen, für wen ist es gut, unendlich zu leben, wenn wir das eines Tages hinbekommen, wäre meine Antwort für denjenigen, der leben möchte. Und ich persönlich würde mir schon wünschen, länger leben zu können, als das vielleicht äußere Faktoren bestimmen können. Aber vielleicht sehe ich das auch anders, wenn es soweit ist.
Der Philosoph und Informatiker Kevin Baum von der Universität des Saarlandes. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank für das Gespräch.